herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Baldrian. Es ist die Folge Nummer 41, die ihr hier gerade hört. Vis-à-vis von mir hat der Mann Claudio. Sali Claudio.
Sali Deme.
Und wir reden heute über Saudi-Arabien. Das Land ist jetzt ein bisschen in den Schlagzeilen wegen der Ermordung von einem Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul. Und ist wegen dem ziemlich in der Kritik, vor allem der Kronprinz, Prinz Mohammed bin Salman. Und wir wollen uns aber zuerst mal ein bisschen anschauen, was das Saudi-Arabien überhaupt ist. Das ist nämlich gar noch nicht so ein altes Land, wie man vielleicht könnte meinen, wenn man sich anschaut, wie die noch archaisch organisiert sind.
Ja, was ist denn los in dem Arabien hinten?
In dem Arabien? Also meinst du heute oder?
Oder gsi?
Ja. Gsi. Also ich habe mir jetzt vor allem wirklich das Saudi-Arabien angeschaut, wenn man dort die ganze Region einen Abriss machen, so ein bisschen von den letzten 200, 300 Jahren, da kann man wahrscheinlich 17 Stunden lang reden. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Mhm. Spannend wird es ja eigentlich erst so ein bisschen ab der Moderne, also ab der wirklich neueren Zeit, so ein bisschen im 20. Jahrhundert. Es hat aber vor dem heutigen Königreich Saudi-Arabien in der Moderne schon zwei andere saudische Staaten gegeben. Da muss man vielleicht noch erklären, saudische Staaten meint immer, dass die von dieser Dynastie Al-Saud geführt sind. Das ist im arabischen Raum sehr wichtig. Die Stammesorganisation sind eigentlich all die Länder dort, so mehr oder weniger so ein bisschen nach Stämmen organisiert. Also die Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter.
Und das ist einfach ein Stamm, also nicht eine Familie.
Ja.
Oder ein abgeschlossener.
Ja, es ist schon eine Familie, ja. Also der Stamm ist echt Familie, so.
Mhm.
So, ja, und irgendwie die Spuren, die ganze zurück ist so, glaube 14, 15. Jahrhundert oder so.
Mhm.
Ja. Eben, der Staat hat existiert zwischen 1744 und 1818, was eigentlich eine ziemlich lange Zeit ist. Habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Weil man muss ja wissen, dass lange Zeit ist der ganze arabische Raum eigentlich so in der Hand gewesen vom Osmanischen Reich. So die arabischen Halbinseln. Und die sind auch von den Osmanen erobert worden, wieder im 1818. Also, aber das Osmanische Reich, eben, über das haben wir auch schon geredet, das ist dann dort im 19. Jahrhundert immer mehr unter Druck gekommen. Es hat immer mehr Gegenbewegungen gegeben gegen das Reich. Darum hat es dort immer wieder so ein bisschen Phasen gegeben, wo sich irgendwelche Staaten gebildet haben, die dann wieder zurückerobert worden sind. Spannend war bei diesem Staat auch, dass der ziemlich deckungsgleich war wie das heutige Saudi-Arabien, also jetzt von der territorialen Ausbreitung her. Dann der zweite Staat, der war ein bisschen kleiner. Der hat existiert zwischen 1824 und 1891. Also die osmanische Herrschaft, die hat dort nur 6 Jahre gedauert. Schon bei diesen frühen beiden Staaten war so Riad das Zentrum von diesen Ländern. Und um das herum hat man sich entweder so ein bisschen ausbreitet oder ist dort zurückgeschlagen worden. Es hat dort auch noch andere Clans gegeben, vor allem bei den heiligen Städten Mekka und Medina, die sehr wichtig sind im Islam, wo heute in Saudi-Arabien sind. Dort hat, glaube 700 Jahre eine andere Familie geherrscht. Mhm. Und der zweite Saudi-Staat, der ist auch von einem rivalisierenden Clan wieder zerstört worden oder, wie soll man dem sagen, was passiert mit Staaten, entsorgt worden, auch auf dem Müllhaufen der Geschichte.
Mhm.
Und die saudische Familie die musste ins Exil auf Kuwait gehen. Aber nicht lange ist es gegangen, sind die Saudis wieder zurückgekommen, nämlich in der Person von Abd al-Aziz ibn Saud. Der hat 1902 Riad zurückerobert. Der hat in den nächsten Jahren so Stück für Stück das heutige Saudi-Arabien quasi geformt. Aber das ist 30 Jahre gegangen.
Mhm.
Dazwischen ist noch der Erste Weltkrieg, wo die Saudis an der Seite der Briten gekämpft haben. Da hat es einen Vertrag zwischen den Briten und den Saudis. Wo die Briten die haben eine Verbündete gesucht in der Region gegen das Osmanische Reich, das auf der Seite der Mittelmächte gekämpft hat. Treue Hörer für den Podcast, die wissen natürlich alles über den Ersten Weltkrieg, darum müssen wir das nicht näher erklären. Entente und Mittelmächte, das sind euch wohlvertraute Begriffe.
Das kennen wir alle.
Genau. Ja, was ich da noch so spannend ist, er hat die Hilfe von der Ikhwan, das ist so eine wahhabitische Bewegung gewesen, also wirklich total ultra-islamistisch. Die haben den Ibn Saud unterstützt. In der saudischen Geschichtsschreibung offiziell ist der Ibn Saud auch der Gründer von dieser Bewegung, aber das ist nicht so ganz klar. Das ist so eine Keimorganisation. Das heisst auch, Ikhwan heisst, glaube ich, irgendwie Bruderschaft oder so.
Und die, also die hat man eigentlich gebraucht, also für wirklich so als Krieger oder mehr denn für die, einfach so den ideologischen Unterboden irgendwie?
Beides sind einerseits Krieger gewesen, aber halt auch so ein bisschen Seitenwächter, oder?
Ja. Mhm. Ja. Und das ist dann eben im Rahmen auch, also in der Zeit vom Ersten Weltkrieg dann gewesen?
Das ist vor denen gewesen, er hat schon Riyadh mit den zurückerobert im 1902.
Mhm.
Es ist eben wirklich auch hauptsächlich um eben Medina Mekka gegangen, vor allem Mekka halt. Das ist auch ein sehr lukratives Geschäft gewesen mit all diesen Pilgerreisenden. Wie heisst das? Die 5 Säulen vom Islam gibt es, glaube ich.
Mhm.
Das heisst, dass jeder Moslem eigentlich im Leben mal muss auf Mekka gereist sein oder sollte auf Mekka reisen. Und das ist zu dieser Zeit noch ein sehr lukratives Geschäft gewesen. Das Öl hat dort noch nicht so eine Rolle gespielt, oder generell Rohstoff, aber da kommen wir später noch dazu.
Mhm.
1926 hat sich der Ibn Saud in der Moschee von Mekka zum König von Hedschas. Das ist so eben der Westteil, der Streifen von der arabischen Halbinsel dort an der Küste, wo eben Medina und Mekka drin sind. Und vom Najd, das ist eigentlich so das heutige Zentral-Saudi-Arabien, hat sich dort zum König proklamiert. Und das war so ein wichtiger Schritt zum Königreich Saudi-Arabien, weil die Briten das 1927 anerkannt haben, das Königreich. Und wenn du mal von den Briten anerkannt bist, ist es nicht weit, bis auch andere Länder nachziehen und das quasi ein offizialisiert ist.
Das waren noch Zeiten.
Ja, das ist auch noch. Oder ich meine, im 19. Jahrhundert sind so staatliche Gebilde, die haben, also, das sage ich jetzt echt mal so, die haben ja noch nicht so eine Absolutheit gehabt, wie das vielleicht nach dem Ersten Weltkrieg war. Mhm. Oder so ein bisschen kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Dass Nationalstaat und auch ihre Souveränität so etwas mega Herz ist, oder?
Mhm.
Das ist dann halt schon etwas Neues gewesen, glaube
ich. Also sind die eigentlich recht gut dort über die Runden gekommen?
Ja, die haben sich eben...
Was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Sonst ist ja eben da so im Rahmen von dem Sykes-Picot-Abkommen ja recht viel Schund getrieben worden, nicht
wahr? Ja, es hat dort auch eine Episode gegeben, wo sie von den Briten verarscht worden sind, dass man ihnen eben das schon kleiner zugesagt hat, quasi das Reich.
Mhm.
Und das hat dann nicht so wirklich funktioniert, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, wo dort eben noch andere Interessen eine Rolle gespielt haben. Also es ist auch darum gegangen, eben die Ikhwan oder die ganze wahhabitische Bewegung, die hat sich auch gerne so ein bisschen weiter Richtung Norden ausbreitet, Syrien, Libanon, Jordanien heute.
Mhm.
Und eben Briten und Franzosen haben das dann eigentlich so ein bisschen untereinander aufteilt, das Gebiet.
Oder? Mhm. Aber man kann auch eigentlich fast, also es ist auch ein kleiner Glücksfall eigentlich, also dass das auch so geklappt hat, oder? Also,
für Saudis meinst
du?
Ja. Ja, also es ist eigentlich...
Also so Briten, Franzosen, die haben ja dann irgendwie so nach Belieben irgendwelche Königen irgendwo eingesetzt in diesen komischen Ländern, die es dann halt gegeben hat, so aus dem Rest... Sagt man dem eigentlich Rest Osmanien, also Rest genau, Türkei.
Eben, Syrien, Irak, ich weiß nicht was alles ist, das sind alles künstliche Staaten, die keine irgendwie Historie haben vor dem Abkommen. Oder?
So höchstens einfach so als Bezirk, oder?
Genau, ja. Ja, mit diesen Ikhwan, mit diesen Wahhabiten, ist es nachher zum Bruch gekommen. Weil eben die hätten auch die Novellen weiter sich gegen Norden ausdehnen. Die hätten gerne auch die Trucial States noch eingenommen. Das sind, das ist lustig, das habe ich auch heute bei der Recherche erstmal gelesen.
Ist das Englisch?
Das sind die heutigen Vereinigten Arabischen Emirate, die offenbar vorher eigentlich Piratennester gewesen sind am Persischen Golf. Und die sind so unter Verwaltung gestanden von den Briten zu dieser Zeit noch. Und eben auch Richtung Norden hat sich die Wahhabiten gern ausdehnt. Es hat den Aufstand gegeben und so, aber der Ibn Saud, der König, hat die Revolte überstanden und hat die Eichwand quasi zerschlagen. Und 1932, das ist eigentlich das offizielle Gründungsjahr vom Königreich Saudi-Arabien, hat er sich eben zum König von Saudi-Arabien erklärt. Und von dir kommt auch der Name Saudi-Arabien, das ist eigentlich das Arabien von der Al-Sauds, oder?
Mhm.
Das war von Anfang an eine absolutistische Monarchie, was lustigerweise so ein bisschen als moderne Staatsform dort angeschaut wurde ist für die Region. Vorher bei den vorherigen Staaten sind die Herrscher sind eigentlich so Imamen gewesen. So das Königsprinzip hat man dort umeinander nicht so wirklich gekannt. Das ist etwas, soll man dem sagen, aus der christlichen Hemisphäre mehr, oder? Und trotz dem Bruch mit diesen Ichwan ist es auch von Anfang an ein wahhabitischer Gottesstaat gewesen. Das heisst, das Recht ist eigentlich stark an der Scharia ausgerichtet. Ja, das ist so ein bisschen Geschichte, wie das Saudi-Arabien überhaupt entstanden ist. Was jetzt ja auch noch im Zusammenhang mit dem ganzen Khashoggi-Zeug spannend ist, sind so ein bisschen Beziehungen zu den USA. Die haben eigentlich auch schon in den 30er Jahren so ein bisschen angefangen. Standard Oil Company hat irgendwie, glaube ich, 1932 das erste Mal so eine Konzession bekommen, um nach Öl zu bohren in Saudi-Arabien. Das war aber sehr aufwendig dort, weil das Land eigentlich mega nicht gut erschlossen war, also Infrastruktur und so. Und das hat man alles eigentlich von null aufbauen. Und bis da wirklich das erste Mal Öl gekommen ist, ist es irgendwie 5 Jahre vergangen. Mit dem Zweiten Weltkrieg ist es so ein bisschen dazu gekommen, dass die Briten so als engste Verbündete von den Saudis abgelöst worden sind von den USA. Es gibt da ein lustiges Treffen zwischen damaliger Präsident Franklin D. Roosevelt und dem König Ibn Saud im Jahr 1945, glaube ich, im Februar. Der Roosevelt ist gerade von der Konferenz von Yalta gekommen und hat den König treffen. Und das war nicht ganz so einfach gewesen. Das Treffen hat stattgefunden auf dem Suezkanal, auf dem grossen Bittersee. Und der König, der ist irgendwie vor Riyadh so in eine Hafenstadt gereist. Das hat schon 2 Wochen gedauert, mit dem ganzen Gefolge. Ist dann auf ein US-Kriegsschiff gegangen und dann gefahren worden. Und er hat auch irgendwie noch eine Schafsherde dabei gehabt. Das hat man offenbar, hat der König immer so ein bisschen Schaf um sich müssen haben. Das ist ein Zeichen von, keine Ahnung, Wohlstand. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht, aber dann haben die echt die Schafe auf das Kriegsschiff geladen und sind auf den Bittersee rausgefahren.
So, Mercedes G-Klasse von 1945.
Genau, ja. Und das Treffen ist offenbar sehr wohlwollend von beiden Seiten so ein bisschen angenommen worden. So die Motive der Amerikaner waren halt das Öl, oder? Mhm. Gerade der Zweite Weltkrieg, der war ja sehr auch getrieben vom Hunger nach Rohstoff, oder der war sehr rohstoffverschlingend gewesen. Der Hitler hat, glaube ich, Aserbaidschan einnehmen wegen dem Öl.
Mhm.
Und die Amerikaner haben jetzt ein bisschen realisiert, eben, dass es in Zukunft noch wichtiger wird und haben gedacht, ja, dass Saudi-Arabien mit dem Öl vorkommen und so, da können wir doch jetzt etwas machen. Saudis ihrerseits, die haben halt Modernisierung gewählt. Die sind dort wirklich noch eigentlich ein armes Land gewesen. Die Haupteinnahmequellen sind eben die Pilgerreisenden auf Mekka. Mhm. Es ist eigentlich nicht viel Wirtschaft dort gegeben, außer halt so ein bisschen Agrarzeugs.
Mhm.
Und eben bei dem Treffen, die haben sich gut verstanden. Der König ist da noch mit 2 Geschenken mit heimgekommen. Der hat nämlich nicht mehr gut laufen und hat vom Roosevelt den Rollstuhl bekommen. Der Roosevelt ist ja selber im Rollstuhl gehockt, weil er eine Kinderlähmung hatte. Und ein Flugzeug haben sie noch geschenkt. Das ist so das erste zivile, Transportflugzeug von Saudi-Arabien.
Okay.
Aber es hat vorher dann schon Beziehungen gegeben. Zum Beispiel 1944 ist Aramco gegründet worden. Das ist heute noch ein Begriff. Das ist eigentlich ein Zusammenschluss von amerikanischen Erdölförderungsfirmen. Der, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren mal verstaatlicht wurde, ist von Saudi-Arabien. Mhm. Und das ist eine riesige Firma. Zum schnell in die Gegenwart kommen. Die Saudis planen eigentlich, mit der an Börse zu gehen. Und das wäre der grösste Börsengang von der Geschichte mit Abstand, wenn die würden an die Börse gehen. Aber es ist jetzt so ein bisschen zurückgestellt worden, das Vorhaben, glaube ich. Genau. Was auch noch spannend ist, dass die Amerikaner, die haben von Anfang an die sehr grosse kulturelle und politische Rücksichtnahme walten lassen gegenüber Saudi-Arabien. Das ist noch speziell gewesen, weil das die Amerikaner das eigentlich nicht machen, oder? Sie, sonst wollen sie überall gehen, Demokratie reinbomben. es ist auch penibel darauf geschaut worden, dass man nie von rückständigen Saudis redet und so, sondern dass es immer sehr respektvoll abgeht und solche Sachen. Es hat auch, eben die Firmen, die haben auch Amerikaner eingestellt, oder, die gelebt haben, und das ist eigentlich auch noch heute so, die leben einfach in irgendwelchen Ghettos, also abgeschlossen vom Rest von der Gesellschaft. Und was auch noch so ein trauriges Faktum ist, ist halt, dass Juden haben von diesen Firmen nicht dürfen beschäftigt werden. Sogar jüdische Parlamentarier, amerikanische, die haben nicht dürfen nach Saudi-Arabien reisen, obwohl eben die Beziehungen so eng gewesen sind. Das ist auch ein Punkt gewesen, wo der König Ibn Saud so mal ein bisschen enttäuscht war von den Amerikanern. Der König hat vom Roosevelt gefordert, dass er etwas gegen die Einwanderung von Juden nach Palästina wird unternehmen und so. Und hat der Roosevelt gesagt, sie werden nichts machen, wo in den arabischen Interessen wieder laufen, oder? Wie man auch immer das interpretieren wollte. Auf jeden Fall hat 1948 der Harry S. Truman, der Nachfolger vom Roosevelt, Israel anerkannt, und das ist offenbar als sehr grosser Verrat empfunden worden. Aber hat die Beziehungen dann nicht nachhaltig geschädigt. Das Judenthema war auch noch spannend beim König Faisal. Der war von 64 bis 75 an der Macht. Der hat zum Beispiel ausländischen Besuch gerne mal ein Exemplar von den Protokollen der Weisen von Zion gegeben. Das ist,
okay.
Für die, die das nicht wissen, das ist so das antisemitische Propagandawerk. Da geht's, das glaube ich, ursprünglich stammt aus Russland. Wo soll ein Beleg sein für die jüdische Weltverschwörung, oder? Wo sich aber ziemlich schnell herausgestellt hat, dass das eine Fälschung ist, eben eine antisemitische. Das Problem hat es gegeben, als Henry Kissinger Außenminister geworden ist, in den 70er Jahren. Er ist ein deutscher Jude eigentlich ursprünglich. Für den hat es eine Ausnahme gegeben, der durfte auf Saudi-Arabien reisen, aber der König ist sich nicht schade gewesen, gegenüber dem Kissinger von der jüdisch-kommunistischen Weltverschwörung zu reden und so. Und ich glaube, der hätte zum
Pragmatiker
gewesen werden, hätte es vielleicht noch einen grösseren Eklat gegeben. Als der Faisal gestorben ist, hat es in dem Punkt auch eine Lockerung gegeben, dass eben auch jüdische, zum Beispiel eben Parlamentarier oder amerikanische Arbeiter dürfen einreisen. Eben, es ist so ein wie soll man dem sagen, eine paradoxe Beziehung bis heute, oder? Saudi-Arabien ist wirklich so ein absoluter Gottesstaat. Eigentlich sehr radikal, oder, was das angeht, absolute Sittenstrenge und so. Ich habe gelesen mal von einem Deutschen, der mal da gelebt hat, in einem Restaurant und so. Da gibt es ja auch viele so Europäer, die da irgendwo eben kochen und so, die in so Ländern arbeiten, dass es halt echt wirklich in der Öffentlichkeit du. Es ist völlig unerwünscht, dass du Kontakt mit Einheimischen aufnimmst. Wenn du eine Frau ein bisschen komisch anschaust, kannst du ziemlich fette Probleme bekommen. Dann sagt man Saudi-Arabien auch immer wieder nachher, dass sie gross in der Terrorfinanzierung drin sind, oder? Was ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt denkt, dass das so enge Partner sind von den Amerikanern, das ist auch ein bisschen paradox, weil die Amerikaner ja weltweit Krieg gegen Terror führen. Der Bin Laden, der war ein Saudi, der Drohzieher von den 9-11-Anschlägen. Und von dort sind ja auch, glaube 15 Attentäter aus Saudi-Arabien gekommen. Also das ist so ein bisschen paradox.
Ja.
Eigentlich, oder? Ich meine, in Afghanistan geht man echt noch schnell invadieren, weil dort irgendwo der Bin Laden sich versteckt. Aber ja.
Ich habe gerade letztens so einen Art-Doc geschaut, da die Besetzung von der grossen Moschee von 1979 irgendwie so eine Art als Startpunkt auch irgendwie angeschaut wird, so von dem ganzen islamistischen Terror. Oder dann auch eben von dem, also wieso dann eigentlich eben so die Saud-Familie irgendwie sich wieder eigentlich so der, eben das strenge islamische Image auch gegeben hat, weil sie irgendwie das dann wie als anscheinend wie so dem entgegengekommen sind nach der Besetzung von der Moschee, also das ist ja das ist eigentlich eine, glaube die grösste Geiselnahme von der Geschichte, wo ja, halt tausende Pilger dort in der grossen Moschee von Mekka als Geisel genommen worden sind. Von so
von Islamisten, oder?
Genau. Von so recht durchknallten Leuten um den Juayman al-Utaibi. Das war irgendwie dort so der Terrorführer gewesen.
Und das war ja auch so ein bisschen im Zug von der Islamischen Revolution im Iran, oder? Wo, glaube ich, die Saudis da ein bisschen Angst hatten, weil sie ja gesehen haben, dass der Schwab, der ja auch ein Verbündeter war von den Amerikanern, halt so ein bisschen fallen gelassen worden ist von denen auch, oder? Also nicht wirklich verteidigt worden ist. Und
eben ist nicht einfach auch weg, weggefetzt worden ist.
Genau. Ja, es hat auch, die Amerikaner haben die Saudis immer so ein bisschen als so Gegengewicht aufbauen, zum Pan-Arabismus, wie man dem sagt. Das ist so ein arabischer Nationalismus, der vor allem von Ägypten ausgegangen ist. Gamal Nasser ist da ein Stichwort, der ägyptischer Präsident war. Nachher später sogar noch von Syrien. Da hat es mal so eine Union gegeben zwischen Ägypten und Syrien. Und die haben es ein bisschen sehen können, eben, so ein bisschen unabhängig halt zu werden von diesen westlichen Staaten und sich so ein bisschen mehr auf sich selber zu besinnen. Von dem haben die Amerikaner auch immer Angst gehabt, weil die auch immer so ein bisschen geliebäugelt haben mit Bündnis mit der Sowjetunion und so weiter. Ja, eben, vielleicht über das Öl müssen wir ja doch noch ein bisschen reden. Der Ölboom, der hat Saudi-Arabien zu einem von den reichsten Ländern der Welt gemacht, nachdem es eben noch bis weit ins 20. Jahrhundert ein sehr armes Land war. Ich habe mal gelesen, zwischen 73 und 80, also 1973 und 1980, sind die Öleinnahmen von Saudi-Arabien von 400 Milliarden Dollar jährlich gestiegen. Also innerhalb von 7 Jahren, das ist eine gewaltige Explosion gewesen. Die Amerikaner haben auch am Anfang so ein bisschen Mühe gehabt, dass die saudischen Prinzen, oder? Da laufen die hunderte von Prinzen rum. Die haben echt so, anstatt dass irgendwie das Geld so ein bisschen eben für den Ausbau von der Infrastruktur genutzt wird, haben sie das eigentlich verprasst auf der ganzen Welt. Also, wie es halt neue Reiche so machen.
Genau. Das hat man dann mal eingedämmt. Noch nicht wirklich.
Ja, mal hat er, glaube ich, in den 60er Jahren hat es mal so ein Sparprogramm gegeben, wo der neue König dran kam, der hat er dort so ein bisschen aufgeräumt. Ja, die Abhängigkeit vom Öl ist nach wie vor sehr gross. Also der Anteil vom BIP ist fast 47%. Es gibt jetzt hier die Vision 2030 von Mohammed bin Salman. Das ist der saudi-arabische Kronprinz. Dem kommen wir vielleicht auch noch schnell nachher. Der ist jetzt gerade so ein bisschen im Gespräch. Der hat eben die Vision 2030 ausgerufen. Und das Hauptanliegen von dem ist eigentlich so eine wirtschaftliche Diversifizierung. Also der Anteil vom BIP, vom Öl und Gas am BIP, das auf 11% gesenkt werden. Und sie werden irgendwie Weltmarktführer in der Photovoltaik werden. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, wo man echt davon ausgeht, dass es nicht so realistisch ist. Was auch noch Teil von dieser Vision 2030 ist, sind so gesellschaftliche Liberalisierungen. Stichwort sind so Frauenrechte oder generell Stellung von der Frau in der Gesellschaft. Und dafür, glaube ich, sind Jahre, wo die Frauen Auto fahren in Saudi-Arabien, sind so lange nicht dürfen. Und auch der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen soll sehr stark erhöht werden. Auch dort zweifelt man so ein bisschen daran, ob der Mohammed bin Salman wirklich der Richtige ist, um so eine Liberalisierung hinzubringen, weil er schon ja im Ruf sehr despotisch zu sein.
Etwas, was mich noch erstaunt hat, was Saudi-Arabien anbelangt, vor allem was Religion anbelangt, eben da ja die doch so in einem recht strengen, gläubigen Dings verfrönen so in dem Staat. Das anscheinend mal laut einer Umfrage von Gallup 19% von der befragten Saudis sich als nicht religiös bezeichnet haben.
5%?
19%. Und 5% sich als klar atheistisch geäussert haben.
Das machen die.
Also das gibt es auch. Es sind auch nicht alle ganz auf der gleichen Schiene wie die Regierung. Oder wie das vielleicht die Regierung gerne hat. Oder es wird ja auch häufig argumentiert, eben, dass das sowieso eigentlich auch so eine eben, reine Machterhaltsgeschichte ist. Das ganze Wahhabismus-Instrument sozusagen, dem sie sich halt selber auch die Rechtfertigung geben für das, also für die Macht, für die Machtposition, die sie einnehmen.
Ja, was ich gehört habe oder gelesen habe von unseren Korrespondenten dort in der Region, die auch schon da waren, ist, dass die saudische Elite, also jetzt mal gibt es so mega legendäre Partys unter den Ausländern, wo Alkohol fließt und so, und es wird eigentlich so ein bisschen duldet.
Mhm.
Die saudische Elite, die geht eigentlich gerne eine Party machen, eben in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo man dort halt viel liberaler ist.
Mhm.
Also das zeigt ja auch so ein bisschen die gewisse Scheinheiligkeit von dem ganzen Gottesstaatzeugs, mhm, oder?
Beirut, ich glaube auch so eine...
Das Vegas, also nein, wie ist das?
Riesen-Party-Town, ja.
Paris des Orients. Ja, etwas, was man noch ansprechen muss, habe ich auch gelesen, bei dem Deutschen, der eben die gelebt hat, etwa 10 Jahre, so im öffentlichen Stadtbild, sind so die Herrichtungsstätten, die sind eigentlich so öffentliche Herrichtungsstätten, wo dann halt die Exekutionen vorgenommen werden. Die Zahlen, glaube ich, sind dieses Jahr sind irgendwie gegen die 100 Menschen hingerichtet worden bisher. Und sind immer im Jahr sind es etwas über 100, ja.
Hast du dich dort ein bisschen zerstreuen?
Ja, ich stelle mir das noch mega drauf vor, wenn man dort so lebt, als eben jetzt Schweizer oder Deutsche,
mhm,
der ich so dort vorbeilaufst, wo man dort irgendwie den Grind abgenommen wird mit dem Schwert. Ja. Mhm. Als man das irgendwann, eben hat er geschrieben, irgendwann sieht man das gar nicht mehr. Und so am Anfang denkt man schon, ja, das ist noch krass und so. Das ist eigentlich, ja, so stellt man sich vielleicht das Mittelalter vor, oder?
Ja.
Und irgendwann ist es halt eigentlich so Teil von deinem Alltag, dass dort halt ist. Also da ist es nicht selber irgendwie hier richtig beiwohnen. Ich weiß nicht, ob das als Ausländer überhaupt darfst oder so. Keine Ahnung.
Mhm.
Ja. Ja, und jetzt eben fangen sie ja auch von Leuten hier richten im Ausland. Der Jamal Khashoggi, der ist ein saudischer Journalist und Kritiker von dem Regime gewesen. Der ist am 2. Oktober auf dem Konsulat in Istanbul. Er hat selber in Istanbul gelebt, aber am nächsten Tag hat er eine Türkin heiraten und hat irgendwelche Dokumente müssen abholen und ward nicht mehr gesehen seitdem. Es ist eigentlich ziemlich absurd, was da passiert ist. Die haben irgendwie behauptet, ja, der ist da wieder quicklebendig rausgelaufen. Wie man jetzt in den letzten Tagen noch erfahren hat, haben sie sogar ein Double mitgebracht, wo der in dem seine Kleider angelegt hat. Und da ist dann so ein bisschen Touristen-Hotspots ablaufen. Also bis in der blauen Moschee oben war er und so. Damit es da schöne Bilder gibt von dem. Also schau da, der ist ja lebendig da. Aber jetzt letzte Woche, glaube ich, am Freitag, haben sie zugegeben, dass er getötet worden ist. Also etwa nach 18 Tagen oder so haben sie es mal zugegeben. Sie haben zuerst behauptet, er sei bei einem Faustkampf ums Leben gekommen. So ein 59-jähriger Mann gegen 15 Geheimdienstler, das kann mal passieren.
Was so passiert in einem Konsulat, spontaner Faustkampf.
Genau, es ist nicht lustig, aber es ist echt so herrlich absurd, was sie so... Also sie irgendwie das Gefühl haben, sie können mit dem durch, oder? Aber sie haben es selber eingesehen. Heute haben sie, also wir nehmen auf am Donnerstag, 25. Oktober, haben sie auch verlauten lassen, dass die Tat vorsätzlich passiert ist.
Mhm.
Was so ein bisschen unklar ist, ist wer halt der Drahtzieher ist von dem Ganzen. So im Westen geht man stark davon aus, dass das der Kronprinz ist, der Mohammed bin Salman. Der ist ja wirklich so ein bisschen der starke Mann in Saudi-Arabien, der ist 33, sein Vater, der ist über 80, also der König Salman, und bei dem, der ist seit 2015 an der Macht, der ist seinem Bruder gefolgt, der, ich glaube, gestorben ist, und eigentlich seit Amtsantritt gibt es Gerüchte über den, der sei dement, oder der wüsste gar nicht mehr, was abgeht, und darum sei eben eigentlich der Mohammed bin Salman, der Sohn von ihm, der eigentliche Herrscher von Saudi-Arabien.
Mhm.
Und es ist nicht das erste Mal, dass er so gegen Kritiker, oder es wäre nicht das erste Mal, dass er so gegen Kritiker vorgeht. Er hat, glaube ich, vor einem Jahr irgendwie 200 Leute in einem Hotel verhaftet. Mhm. Und man geht ein bisschen davon aus, dass so eine Tat im Ausland, wo ja doch, wie man jetzt sieht, diplomatisch nicht ganz einfach ist, nicht ohne das Wissen oder das Okay von dem Kronprinz könnte durchgeführt werden.
Das wäre so ein Sinn von einer Monarchie, dass das
ja
auch von dort oben kommt. Was ich einfach recht erstaunlich finde, ist also, wie furchtbar dilettantisch das einfach alles gemacht worden ist. Das ist wirklich so das Gefühl, fuck. Also so ein Anfänger, nicht? Wenn du das so anschaust, irgendwie ja. Einfach schon die ganze Art und Weise, ist irgendwie einfach so das Gefühl so, keine Ahnung, du hast einfach mal irgendwie so eine öffentliche Person umlassen, irgendwo in Istanbul. Mhm. Stellst irgendwie da, dann haben sie da noch so Konsulatskern irgendwo einfach irgendwo lässt du da, irgendwelchen Parkhäusern. Nee. Einfach wirklich das reinste Hure Chaos.
Ja, sie
fliegen haben irgendwie alle zusammen ein mit so einem Privatchat und können sie irgendwie, denkst du so.
Ja, es ist, also ich habe mal gelesen, dass es eben offenbar so das erste derartige Vorhaben war von dem Geheimdienst im Ausland und ja, vielleicht auch das letzte. Ja. Also, ich weiß nicht, ob sie das noch einmal wagen.
Also ein Testballon.
Ja. Ja, also die Leiche hat man immer noch nicht gefunden von dem Khashoggi. Es gibt ja so die grusige Geschichte, dass der eigentlich unter Morphium und bei lebendigem Leib versagt worden sei, während er das gemacht hat, so ein bisschen Musik gehört hat dabei. Wir halten es auch für möglich, dass er irgendwie nach der Leichteile aufgelöst worden sind in Syrien. Und, aber man sucht, glaube ich, in dem Belgrader Forst, das ist so ein Wald bei Istanbul, sucht man eigentlich nach der Leiche, weil die drei von diesen 15 Saudis, die auf Istanbul gereist sind, die sind irgendwie mal vorher am 1. Oktober in dem Belgrader Forst rumgeschlichen.
Okay.
Vielleicht irgendeine Entsorgungsstelle gehen recken.
Mhm.
Ja, so ist das mit dem Saudi-Arabien. Jetzt gibt es ja auch Diskussionen, eben so Zusammenarbeit mit diesen Ländern. Die Schweiz ist ja da auch betroffen. Wir haben auch enge wirtschaftliche Beziehungen zu dem Land, wie auch alle westlichen Länder.
Es kommen wieder die Mahnfinger.
Es gibt auch,
Es kommen wieder die Mahnfinger von allen Politikern.
Ja, leider eben nicht, nein. Es gibt ja auch Rüstungsexporte. Ich glaube, die Deutschen sind dort ganz dick drin, aber natürlich vor allem auch die Amerikaner. Also es wird jetzt alles so ein bisschen hinterfragt. Jetzt, die Woche ist ja auch noch die Investorenkonferenz in Riyadh, wo es eben auch um die Vision 2030 geht, weil für den Umbau der Wirtschaft braucht sie ja Kapital und zum Beispiel der CS-Chef Diam, der hat seinen Teilnahme abgesagt, was auch nicht ganz einfach ist, weil bei der CS ist einer der grössten Aktionäre die Olayan-Gruppe, das ist ein saudisches Konglomerat, eine riesige Firma, die überall so ein bisschen investiert ist.
Mhm.
Ja, und das wird jetzt halt alles so ein bisschen hinterfragt. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie nachhaltig ist das, darüber nachzudenken, ob das wirklich so gescheit ist oder mit so Leuten zu geschäften, oder wie ist das in zwei Monaten wieder alles vergessen. Oder? Eigentlich muss man das alle sagen, du, schau, kommt mit der Wahrheit raus, und desto kleiner ist dann nach der das Geschnorr vorbei, oder? Mhm. Also so die Debatte. Also ich glaube, in einem Jahr wird man da nicht mehr gross darüber reden.
Ah, das nehme ich auch nicht an. Das ist doch jetzt einfach ein bisschen PR. Zum.
Für wer?
Also, oder PR-Abteilung von allen Firmen und so weiter müssen halt jetzt eben sich nachdenklich zeigen bei diesen ganzen Geschichten.
Ja.
Aber, also das wird ja eh nie passieren. Also ich meine, die führen ja auch, weiß auch nicht, echt einen üblen Krieg im Jemen und also das bringt ja auch nicht irgendwie eine nachhaltige Veränderung.
Mhm.
Dort redet man einfach halt auch irgendwie anfangs Krieg, irgendwie hat man auch das Gefühl, wenn die Beziehungen überdenken, oder? Und jetzt, ja, jetzt dauert das auch schon ein paar Jahre und interessiert eigentlich nicht mehr so viele Leute.
Ich glaube, es gibt so ein zwei Punkte. Das eine ist halt, dass man Saudi-Arabien aus westlicher Sicht irgendwo durch braucht, oder? Auch geopolitisch als Gegenspieler zum Iran. Das ist ja so ein bisschen die Kaltkriegssituation, die es gibt in dem ganzen Mittleren Nahen Osten. Dass eben die beiden quasi Grossmächte, in Anführungszeichen Saudi-Arabien oder Regionalgrossmächte, Saudi-Arabien und Iran, so ein bisschen um die Vorherrschaft schreiten.
Mhm.
Und eben der Jemen ist so ein Stellvertreterkrieg, oder? Und gerade die Amerikaner, die halt den Iran so scheiße finden, die werden sicher nicht auf das alles verzichten. Aber der zweite Punkt ist halt echt die Frage, ob sich der Mohammed bin Salman kann halten, oder? Es gibt jetzt so, es hat Gerüchte gegeben, am Sonntag sind die aufgekommen, dass seine jüngeren Brüder, wo Botschafter ist in den USA, so ein neuer Kronprinz werden. Die Frage ist dann halt, ob sich etwas ändert, oder? Mhm. Also, das ist wirklich die, ja. Ich meine, weißt, ich finde, man kann schon sagen, ja, es bleibt eh alles gleich und solche Sachen, aber so Personalfragen in absolutistischen Monarchien sind schon nicht ganz unwichtig, oder?
Aha, ja, meine, nein, natürlich macht dann das einen Unterschied.
Dann bin Salman sagt man halt einfach nachher, dass er mega jähzornig, mega impulsiv, aufbrausend, mega brutal, Nachträge und Zeug und Sachen, alles Schlechte. Seine Brüder, das soll ein bisschen ruhiger sein. Das wäre vielleicht besser, aber ja, gut ist es ja eh nicht, oder?
So ein Assad.
So ein Assad, genau.
Das war gerade ein sympathischer Rüdiger.
Ein sympathischer Zahnarzt aus Damaskus. Ja gut, dann würde ich sagen, ist das gewesen für heute. Und wir hören uns bald wieder zu einer neuen Ausgabe Antenne Waldrian. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Ciao zusammen.